Hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast hier im Podcast, den ich dieses Jahr auf der VCon kennenlernen durfte und dann auch in New York bei der NFT New York City und auch am Event in Frankfurt über den Weg gelaufen bin. Und ja, es ist der Manu. Manu, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Ja, hi René, danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen. Und bin sehr hyped auf unseren Talk. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen oder hören.
Ja, same, same. Auf jeden Fall mega cool, dass wir es jetzt mal geschafft haben, eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen zu können. Ich meine, du bist ja auch dauernd im NFT-Space aktiv. Also jeden Tag verfolgst du es genauso wie auch ich. Und deswegen finde ich es jetzt ziemlich spannend, dass wir uns austauschen und vor allem zu der aktuellen Zeit natürlich auch. Bevor wir aber jetzt auch so auf den aktuellen Bärenmarkt so einsteigen, da habe ich immer so eine Standardfrage, die ich immer sehr gerne stelle. Und zwar, Manu, wann hast du zum ersten Mal vom Begriff NFT gehört und wann bist du letzten Endes zum ersten Mal in ein NFT-Projekt eingestiegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich bin ich relativ früh, ist immer subjektiv, in Krypto eingestiegen. Das war so 2017, Anfang 2017. Und habe da eigentlich wirklich, wirklich gute Entry Points erwischt, muss man schon sagen. Und dann tatsächlich im ersten großen Bärenmarkt, da war das Mindset und das Investoren-Mindset noch nicht so weit, mich da rauswerfen lassen tatsächlich. Keine Community, keine anderen Leute in dem Space, keine Netzwerke und so weiter, man kennt's. Ja, und war dann eigentlich doch eine Zeit lang abwesend. Nach diesem Bärenmarkt und bin dann lustigerweise durch Gary Vee auch wieder mit drauf gekommen auf den Space oder dass NFTs das große nächste Ding sind. Das hat er ja sehr, sehr oft wiederholt in seinen Instagram-Stories, auf TikTok, überall hat er es de facto erwähnt. Aber ich habe halt seine WeFriends 1 gesehen und mir gedacht, nee, das kann sich nicht durchsetzen. Die sind so hässlich gezeichnet und so weiter. Ich habe halt für mich damals noch die Utility und so weiter nicht verstanden dahinter. Aber Gott sei Dank, das dann weiterverfolgt, wirklich bei ihm aktiv auch. Und bin dann mit 21 eingestiegen in das ganze NFT-Thema. Ja.
Okay, also hast du dir dann sozusagen gleich mal in den WeFriends gemintet?
Leider nicht, da war ich schon raus, da war ich noch zu spät dran. Aber ja, viele, viele kleinere Projekte dann mal begonnen zum Reinkommen, Know-how aufzubauen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was letztendlich mein erster NFT war. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber nichts so krass Wertvolles wie die anderen. Also kein Bored Ape gemintet in diesem Sinne. Da können wir später noch dazu kommen. Aber bin auch Teil in diesem Projekt.
Ja, ja du, ich meine, du bist ja in verschiedenen großen Projekten mit dabei, bist ja auch in verschiedenen Discords mit dabei. Also ich meine, du bist wirklich sehr früh mit dabei gewesen, Manu. Wir sind ja aktuell jetzt in so einer Phase, wo man sich so denkt, Finger weg von NFTs, hole ich mir lieber meinen mentalen Frieden wieder. Oder ist es jetzt eben gerade die Chance, um jetzt gerade nachzukaufen? Beziehungsweise klar, natürlich sagt man immer im Bärenmarkt soll man nachkaufen, aber die Frage ist natürlich, hey, könnte es natürlich noch weiter nach unten gehen? Und du meintest ja auch schon, du bist seit 2017 im Crypto-Space mit dabei und hast auch einen guten Entry-Point getroffen. Würdest du sagen, dass es jetzt gerade ein guter Einstiegszeitpunkt ist, in NFTs oder Kryptos zu investieren? Oder würdest du eher sagen, hey, vielleicht lieber doch bevorzugsweise in NFT-Projekte und Kryptos halt eigentlich nur zu kaufen, um halt eben in NFTs reinzugehen? Oder zu sagen, hey, vielleicht beides? Also wie ist da so gerade deine Vorangehensweise im aktuellen Zyklus?
Ja, also ich finde jetzt nicht nur schlecht, was gerade passiert, also die FTX-Thematik, dass das natürlich so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, dass die Funds von denen nicht wirklich sicher waren und so weiter, ist natürlich ein Riesenskandal, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber das bringt natürlich auch sehr, sehr viele Chancen, generell für den Space, für die Zukunft. Einerseits, dass solche Börsen besser reguliert werden, was es ja definitiv geben soll, also die Mittel sollen definitiv in Zukunft sichergestellt werden, dass die auch vorhanden sind, was wieder mehr Sicherheit für den Space bringt. Das ist definitiv eine positive Chance. Und ich glaube auch für viele Leute, die ständig gewartet haben, wann macht es Sinn, sich ein Bored Ape zu kaufen, wann macht es Sinn, sich wirklich ein sogenanntes Blue Chip NFT oder irgendwelche OG-NFTs zu holen, könnte jetzt durchaus ein spannender Entry Point sein. Natürlich gibt es nie eine Garantie, dass jetzt nicht noch weiter nach unten geht, aber grundsätzlich schauen die Trends für die nächsten Monate jetzt mal nicht so schlecht aus. Die nächsten Inflationsdaten werden am 13. Dezember bekannt gegeben und das nächste Fed-Meeting oder das letzte Fed-Meeting des Jahres ist am 14. Dezember. Und da sind eigentlich alle eher momentan optimistisch, dass da doch wieder ein bisschen positivere News geben wird. Aber natürlich hängt es von der geopolitischen Lage ab. Aber jetzt rein auf Krypto- und NFT-Space gesehen, finde ich es natürlich sehr, sehr krass, was es jetzt für Chancen gibt, in OG-Projekte einzusteigen. Wahnsinn. Ich habe die letzten 2-3 Tage nur geresearched, welche NFTs mit welchen Properties gerade super spannend wären, was man sich da am besten holen kann. Vor allem stehen ja auch Dinge an, wie das Apecoin-Staking. Das kommt ja auch noch im November. Wenn man da auch noch nicht vorbereitet zum Beispiel ist, Apecoin super günstig, noch unter 4 Euro oder 4 Dollar. Auch die NFTs dazu, die ganzen Yuga-NFTs, man bekommt wieder Mutant Apes um 10 ETH. Natürlich kein Financial Advice an dieser Stelle, aber geisteskranke Chancen.
Bleiben wir doch gleich mal beim Apecoin Staking. Was bedeutet das eigentlich und wo kann man sich Apecoins kaufen für all diejenigen, die nicht im Yuga-Universum sind? Also erklär uns doch da mal ein bisschen auf.
Ja, gerne. Es ist ja im April, ist der Apecoin gelauncht. Der Apecoin habt ihr sicher schon gehört, oder die meisten Zuhörer von dir haben sicher schon davon gehört, ist der Governance und Utility Token von Yuga Labs, vom Apecoin DAO. Und mit diesem Coin wird so zukünftig so ziemlich alles passieren, was die Company Yuga Labs so vorhat. Company Yuga Labs ist mit der größte Player in dem ganzen Web3-Universum und hat aus meiner Sicht definitiv auch am meisten Potenzial, sich wirklich durchzusetzen langfristig. Die sind jetzt 1,5 Jahre alt, circa, seit ihrer Entstehungsgeschichte, also gar keine Zeit noch, haben derzeit eine aktuelle Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar, haben Investoren wie Google, Samsung und an Bord, Wayner Fund, Gary Vee auch am Start. Ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Und die haben einen Token gelauncht, einen Coin gelauncht und alle Holder von Yuga Labs, vom Yuga Universe wurden dadurch belohnt, dass sie eben ihre NFTs gehalten haben und haben sozusagen Apecoin gedroppt bekommen. Und dieser DAO hat nun, also diese dezentrale Organisation, worüber dieser Coin mehr oder weniger gesteuert wird, hat nun dafür abgestimmt, dass das Staking kommen soll am 24. November, also dieses Datum gut merken. Ab da kann man seine Coins dort einspielen. Also man hinterlegt seine Coins, das heißt Staking eigentlich, und bekommt dann ab dem 7. Dezember beginnt es dann wirklich mit dem Mechanismus dahinter Rewards dafür, für dieses Staking. Und wer dort von Anfang an dabei ist, hat in den ersten 90 Tagen, so lang dauert ein Zyklus, die Möglichkeit, auf die meisten Rewards zu bekommen.
Okay, und was sind solche Rewards und gibt es da irgendwie auch eine Mindesteinstiegssumme? Also reicht es mir, wenn ich ein oder zwei Apecoins habe?
Rewards? Die Rewards sind wieder Apecoins. Also natürlich ist man vom Apecoin-Kurs abhängig, aber wenn man jetzt noch keine Apecoins hat, die sind halt jetzt super günstig zu holen. Das hat natürlich wieder mehrere Gründe, warum die gerade super günstig sind. Aber wenn man noch keine hat, könnte das theoretisch ein spannender Zeitpunkt sein, sich welche zu holen und mit denen dann ranzugehen. Es bedarf jetzt keine Mindestsumme, mit der man reingehen kann, aber natürlich, nachdem man ja immer für alle Transaktionen auf der Ethereum-Chain Gas-Fees bezahlen muss, sollte sich auf jeden Fall mit den Gas-Fees trotzdem gut ausgehen. Ich würde da auf jeden Fall paar hundert Euro halt nehmen. Auf jeden Fall eine Summe, die ich verkraften kann, wenn sie jetzt auch nicht stark steigt. Hm. Aber zumindest gleich bleibt, wäre ja schon ein wesentlicher Gewinn im Vergleich zum Euro. Aber theoretisch gibt es da ja Rewards, also nach ersten Hochrechnungen von bis zu 100% in den ersten 90 Tagen.
Okay, also sind die Rewards sozusagen Apecoins als Dividende? Also man bekommt einfach weitere
Apecoins? Ja, du bekommst Apecoins für deine Apecoins sozusagen. Du hinterlegst die und dann kannst du aber jederzeit, nachdem die Rewards erwirtschaftet wurden, diese wieder ausbezahlen und theoretisch kannst du sie dann sogar wieder staken oder eben runterholen, ja.
Okay, spannend. Aber sozusagen, wenn jetzt dann die meisten Leute dann beschließen, hey, ich möchte jetzt mein Apecoin staken und jeder bekommt seine Rewards, dann bedeutet das doch eigentlich, dass dann der Apecoin auch inflationär ist. Oder gibt es da trotzdem auch nur eine begrenzte Anzahl von Apecoins?
Das sind die Apecoins aus dem, also die sich Yuga Labs sozusagen selbst noch einbehalten hat.
Okay.
Es werden jetzt keine neuen Apecoins erschaffen dafür, sondern es wird einfach dieses Reservoir, das sich Yuga Labs behalten hat, dann ausgeschüttet sozusagen an die Community. Aber das ganze Staking ist insgesamt auf 3 Jahre angesetzt jetzt erstmal und es läuft halt immer in 90-Tages-Zyklen ab und es könnte auch eine spannende Strategie sein, was wieder für die Holder sprechen würde, immer gleich wieder weiter zu staken.
Der Zinseszins dann, ja.
Genau, ja.
Okay, spannend. Ja, dann sollte man auf jeden Fall mal das Apecoin-Staking mal näher beobachten. Du hast jetzt auch geschaut, welche NFT-Projekte sich vielleicht jetzt gerade im Bärenmarkt auszahlen könnten. Nimm uns doch mal mit, jetzt erstmal so als groben Überblick. Gibt es so 3, 4 Projekte, wo du jetzt ganz stark gerade die Aufmerksamkeit nachrichtest?
Ja, die gibt's definitiv. Eins natürlich eh schon gesagt, Yuga Labs, da vor allem Mutant Apes in einer sehr, sehr spannenden Preis-Range. Vor allem, jetzt muss ich leider noch einmal ganz kurz zurückkommen auf das Staking. Es gibt 4 verschiedene Staking-Pools.
Okay.
4 verschiedene Staking-Pools. Einen allgemeinen, wo man reingehen kann ohne NFT. Dann gibt es einen, wo man ein Bored Ape dafür braucht, einen für die Mutant Apes und einen für die Candles. Und nach ersten Hochrechnungen könnte der für die Mutants sogar am lukrativsten sein.
Okay, inwiefern dann?
Von den Rewards her, weil die Rewards oder die Anzahl der Apecoins, mit denen man reingehen kann ins Staking, ist bei diesen 3 NFT-gebundenen Pools limitiert mit der Anzahl an Apecoins, die man damals bekommen hat als Airdrop von Yuga Labs. Also beim Mutant Pool wären das in etwa so 2000 Coins. Und die Rewards berechnen sich dann natürlich danach, wie viele Leute mit ihrem NFT mit wie vielen Coins reingehen. Und statistisch gesehen ist es bei den Mutants irgendwie am besten.
Ah, okay. Also es hört sich jetzt vielleicht für manche, die jetzt zum ersten Mal davon gehört haben, ein bisschen kompliziert an. Gibt es irgendwo so eine Quelle oder Webseite, wo du sagen würdest, hey, da kann man sich ziemlich gut durchlesen, also auf der Yuga Labs Webseite oder wo kann man dazu noch mehr finden?
Der ApeCoin hat eine eigene Homepage, ich glaube, das ist apecoin.com.
Okay.
Ja, das ist apecoin.com. Dort werden die ganzen Infos auch zusammengefasst nochmal. Ist sehr, sehr umfangreich dort geschildert und natürlich können Sie uns auch gerne fragen auf Instagram.
Okay, alles klar. Also die Webseite werde ich dann auf jeden Fall noch in die Shownotes reinpacken, genauso wie auch dann die Links zu euch, aber das werden wir dann am Ende noch besprechen. Ja. Jetzt haben wir über Yuga gesprochen, ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, was du verfolgst. Was ist noch so ein Projekt, wo du sagst, hey, dieses Projekt geht vielleicht sogar jetzt schon fast auf den MIM-Preis zurück, wo man gesagt hat, hey, verdammt, hätte ich doch damals gemintet. Gibt es da so ein paar Projekte, wo du sagst, hey, verdammt, die sind ja jetzt schon fast am MIM-Preis, da könnte man vielleicht nachlegen?
Da gibt es definitiv Projekte, lieber René. Vor allem eine Company, von der ich sehr, sehr überzeugt bin, ist auch Proof.
Ja.
Und alle Kollektionen, die Proof so rausbringt. Vor allem, wenn man weiß, was da dahinter steht, wenn man weiß, was da noch passieren wird, auch in diesem Jahr oder um den Jahreswechsel herum, bietet das natürlich sehr, sehr viele Chancen. Moonbirds momentan in etwa in Dollar gerechnet beim Mintpreis was natürlich ein Wahnsinn ist, dafür, dass kaum mehr als 100 Stück immer gelistet sind oder fast durchgehend nie mehr als 100 Stück gelistet sind. Das heißt, eigentlich hat dieser Floorpreis kaum Aussagekraft und bietet halt jetzt wieder wahnsinnige Chancen für alle, die immer gesagt haben, oh, ich habe die Moonbirds verpasst, ich habe diese Chance verpasst. Gibt es da jetzt wirklich die Chance, da dabei zu sein?
Also quasi könnte man jetzt einen Moonbird finden.
Könnte man, ja, also kaufen auf OpenSea, ja. Aber es wäre fast ident zum Mintpreis. Ja.
Was war denn damals der Mintpreis und wo ist jetzt der Preis?
Also der Mintpreis waren damals 2,5 ETH, was damals halt beim anderen ETH-Preis sehr, sehr viel Geld war. Und jetzt sind es in etwa 8 ETH zum gleichen Dollarpreis. Ja.
Du hast ja gemeint, es wird viel passieren in Sachen Proof-Universum. Ja. Ist ja schon einiges passiert. Was wird so in den nächsten Wochen und Monaten da kommen, weil du auch so sehr überzeugt bist von dem Projekt?
Ja, definitiv. Also einerseits wird Kevin Rose auch seinen eigenen Token launchen, also für das ganze Proof-Universe, womit man dann die ganzen eigenen Kollektionen auch natürlich kaufen kann. In Kombination mit dem zweiten Projekt, das er launchen wird, macht es natürlich noch mehr Sinn. Es wird eine Art dezentrales Social Media, kann man fast sagen. Project Highrise nennt sich das.
Okay.
Und zusätzlich sollen die Moonbirds 2 ja auch kommen. Die Mythics nennen die sich. Und die entstehen ja mehr oder weniger auch aus den Oddities, beziehungsweise sind die Oddities eine Chance, auch an Moonbirds 2 ranzukommen. Also auch Oddities spannend in dieser Marktphase.
Okay, spannend. Du hast ja auch einen Proof Pass, richtig?
Nein, noch nicht. Der steht auf der Buylist. Der
okay.
steht leider schon länger auf der Buylist, aber ist natürlich jetzt auch was ich genau in dieser Marktphase unbedingt beobachte, da einzusteigen.
Okay, aber du warst ja vorm Frankfurt-Event auf einem Proof-Event sozusagen auch für alle Moonbird-Holder sozusagen zugänglich. Das war ja vor 3-4 Wochen, würde ich jetzt ungefähr sagen. Wie war dieses Event in Berlin? Für was war letzten Endes das Event da? Und gibt es jetzt bald auch wieder weitere Events von Moonbirds bzw. von Proof?
Ja, das Event war sehr, sehr nice. Tatsächlich konnten wir durch unsere Moonbirds und Oddities dorthin gehen. Und für mich immer ganz spannend bei Proof, ich war ja bei Proof auch schon in New York bei dem Event, Proof hat eine ganz eigene Community aus meiner Sicht.
Okay.
Unterscheidet sich die von anderen Communities. Sie wirkt einfach irgendwie doch sehr viel professioneller. Also wirklich nicht die Leute, die irgendwelche Bildchen kaufen oder aus Spaß flippen, sondern wirklich da die Vision auch von Kevin Rose, dem bekannten Finanzunternehmer aus den USA, teilen hier und seine Weitsicht auch teilen für das ganze Thema Web3. Und das spiegelt sich sehr, sehr stark aus meiner Sicht in der ganzen Holder-Community wieder. Und lustigerweise habe ich auch sehr viele Leute wieder getroffen aus New York in Berlin, was ich eigentlich nicht wusste, dass die auch da am Start sind. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und das Team, das scheut sich auch nicht vor Kontakt mit seinen Holdern, was ich natürlich auch immer super finde, die Leute hinter den Projekten kennenzulernen und da wirklich versuchen, da die Insights herauszufinden, was so ansteht, wie die Sichtweise von ihnen auf Dinge ist. Und da teilen eigentlich alle eine sehr, sehr ähnliche Meinung und sind sehr, sehr bullish auf das, was die Zukunft des ganzen Web3-Spaces auch anbelangt.
Okay, spannend. Auf jeden Fall dann Moonbirds mal nochmal genau unter die Lupe nehmen oder
unbedingt,
Proof. Also, weil auch viele Gäste hier am Podcast sagen, hey, Moonbirds ist auch oft auf der Nachkaufliste und Kevin Rose hat ja auch schon einen gewissen Track Record und ist ziemlich gut vernetzt. Für alle, die immer gesagt haben, hey, verdammt, ich habe damals den Mint verpasst. Ich meine, zwischendurch letztes, oder wann war das? Ja, der Mint war ja im Mai und zwischendurch standen ja, glaube ich, auch die die Moonbirds bei einem Floor von umgerechnet in Dollar 50, 60k, ne? Und jetzt sind wir bei 7, 8k, also damals fast zum Mint. Von dem her könnte echt vielleicht eine einmalige Chance sein. Es kann natürlich auch sein, dass es nun mal halbiert, so, was man sich vielleicht nicht vorstellen könnte, aber
kann auch sein, ne?
Ja, deswegen, vielleicht werden die Mutigen natürlich belohnt oder nicht. Man weiß es letzten Endes nicht, weil ich meine, NFTs gibt es leider noch nicht so lange. Und deswegen sind wir dann auf jeden Fall mal gespannt, was sich bei den Moonbirds ergibt. Gibt es noch weitere NFT-Projekte, wo du sehr scharf drauf bist, vielleicht nachzukaufen oder neu einzusteigen?
Ja, natürlich da schon in Richtung NFT-Kunst auch gehend oder Art zu gehen, die ganzen OGs auch hier mitzunehmen. Wäre natürlich was richtig Cooles, was man jetzt machen könnte. Mhm. Weil, wie man in dieser Krise oder in diesem Bärenmarkt auch sieht, bewegen die sich ja wirklich azyklisch. Die Crypto-Punks haben sich nahezu gehalten, da wo sie wirklich schon sehr, sehr lange jetzt stehen. Die sind völlig unbeeindruckt. Ist natürlich auch das Spannende, wenn da jetzt nicht wirklich eine Roadmap dahinter steht, die von einem gewissen Erfolg auch abhängig ist, sondern die wirklich ihre Stellung einfach halten als Kunst, als Mona Lisa sozusagen dienen in diesem Space. Und natürlich gleiche für Chromie Squiggle ist auch was super Spannendes, was ich leider noch nicht im Portfolio habe, aber definitiv auch auf der Watchlist steht.
Okay, also so wie es eigentlich Florian auch schon gesagt hat, hey, wenn er nach Kunst-NFT schaut, dann nach historisch relevant, signifikanten NFT-Projekten. Also du hast jetzt gerade die Chromie Squiggles erwähnt und auch die CryptoPunks. Gibt es noch andere Kunst-NFTs, wo du sagst, hey, findest du spannend?
Ja, aber das ist ja das leider jetzt für uns als Nicht-Holder, die bewegen sich halt kaum im Floor, wenn man jetzt schaut, sein Fidenza zum Beispiel. Da tut sich nichts nach unten hin, was für Holder natürlich sensationell ist, aber für Nicht-Holder braucht es noch ein bisschen für den Entry-Point.
Ich glaube, Fidenza Floor Price müsste bei 100 ETH oder so sein, oder?
Also ist bei 100 ETH nach wie vor, ja. War wieder vor kurzem ein Sale weit über 100 ETH.
Also falls irgendwer 100 ETH auf der hohen Kante hat und kann es sich locker erlauben, dann nur rein damit, nein, Spaß, muss man natürlich dann immer selbst schauen, hey, welche NFTs man haben möchte. Und ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Ich meine, das MoMA hat ja vor 2 Monaten angekündigt, hey, die möchten Kunst von Picasso etc. verkaufen, damit sie es eben in auch NFTs beziehungsweise in digitale Vermögenswerte stecken können. Und da bin ich echt mal gespannt, was sie sich dann eben für historische Kunst-NFT-Projekte holen werden, sei es ein Beeple, sei es vielleicht ein CryptoPunk, also da werden wir auf jeden Fall mal schauen oder gespannt zusehen, was sich dann MoMA sich ins eigene Portfolio legt. Jetzt hat ja auch Meta bzw. Instagram die neue Funktion sogar, ich glaube seit heute sogar, also wir nehmen den Podcast am Freitag auf, ausgerollt. Wie stehst du dazu? Also würdest du jetzt deine eigenen NFTs auf Instagram hochladen? Würdest du dort deine Wallet connecten? Bist du da ein bisschen vorsichtig? Wie ist da so jetzt gerade deine Stellungnahme dazu?
Also ich habe natürlich wie immer, also auch ein Security-Tipp an dieser Stelle, nie FOMO haben zu irgendwas, also sich wirklich einmal die Dinge anzusehen und mal abzuwarten, was da jetzt wirklich dahinter steht, wie die Sicherheitsthematik auch dahinter steht. Also ich würde jetzt nicht hergehen und sofort meine Hardware-Wallet connecten und dann eventuell meine wirklich wertvollen NFTs da auch in Gefahr bringen. Das ist mir nicht wert. Aber natürlich ist es cool, wenn die Companies solche Dinge machen. Für die Massenadaption sicher spannend und schafft natürlich wieder enorme Möglichkeiten, wenn sie es irgendwie schaffen, das auch an Nicht-Web3-People näher zu bringen, dass es für die auch interessant ist, aber das haben ja andere Companies ja auch gerade vorgezeigt, wie Reddit in den USA, wo User NFTs kauften, ohne dass sie wissen, dass sie NFTs kaufen. Das war ja auch eine spannende Entwicklung.
Ja, und ich finde es auch ziemlich cool, in Anführungszeichen, dass ja auch Instagram nicht jetzt sagt, hey, hier kannst du dein NFT hinzufügen, sondern die nennen sie auch bewusst digitaler Vermögenswert oder digitale Collectible, genau, weil sie ja selbst wissen, hey, NFTs haben jetzt nicht den besten Ruf für alle Nicht-Holder, also wir verbinden es natürlich positiv, aber viele Leute eher negativ mit Affenbildern etc. und verstehen es noch nicht ganz. Deswegen denke ich auch, hey, für die Mass-Adoption ist es auf jeden Fall ein richtig guter Schritt, dass jetzt die ganzen Unternehmen reingehen. Also hier können wir uns eigentlich schon sicher sein, dass NFTs einfach für immer hier bleiben werden. Die Frage ist natürlich nur, welche NFTs werden sich langfristig durchsetzen, und eben darauf möchten wir uns eben vorbereiten. Deswegen, Manu, noch so ein bisschen abschließend so, Was sind noch so deine Tipps in solchen Zeiten wie jetzt aktuell im Bärenmarkt? Also wie gehst du da um? Also sagst du so, ey, jetzt eben mehr mit dem Thema beschäftigen oder jetzt eher weniger mental? Wie viel Geld würdest du investieren? Also natürlich immer relativ genau.
Ja, da gibt es eigentlich ein paar wirkliche Faustregeln, die man immer beachten sollte. Was ich früher immer gemacht habe und was ich daraus gelernt habe, war zum Beispiel, ich habe andauernd meine Wallet aktualisiert am Handy, meine Krypto-Wallet, um zu sehen, wie ist der Stand von meinem Gesamtportfolio. Das bringt gar nichts. Ich habe jetzt nicht einmal mehr irgendeine Tracking-App am Smartphone selbst.
Okay.
Wozu? Ich bin da langfristig investiert in die Dinge. Ich glaube da langfristig dran. Weil bis zur Massenadaption, wie wir vorher auch schon gesagt haben, wird es auf jeden Fall noch seine Zeit brauchen. Das ist mal so eine Regel. Dann natürlich jetzt auch keine FOMO zu haben und sich denken, ich muss jetzt rein, es ist so günstig wie noch nie, sondern wirklich zu beobachten. Also FOMO in keiner Marktphase, weder im Hype noch im vermeintlichen absoluten Tiefpunkt, was natürlich sein könnte, aber keiner weiß es. Besser ist es hier, du hast es vorher erwähnt, sich den Cost-Average-Effekt zu nutzen zu machen und wirklich immer wieder nachkaufen, guten Durchschnittspreis zu bekommen. Das ist definitiv ein Ding, was super ist und was man immer machen sollte. Dann, wie man jetzt gesehen hat, gerade bei diesen Exchanges, dass da mal was schief gehen kann, und es stehen ja nicht alle Exchanges wirklich so gut da, manche besser, aber manche auch wirklich schlecht. Verwahrt eure Kryptos selbst. Also verwahrt keine Kryptos auf irgendwelchen Börsen oder so. Zieht die euch auf euren Ledger und seid selbst Herr darüber. Natürlich braucht es dann auch weitere Sicherheitsregeln dazu, ja, die man beachtet. Aber vertraut euch selbst da genug, das für euch zu regeln. Und die paar wenigen Dinge beachtet, ist man da eigentlich schon auf der sicheren Seite unterwegs, aus meiner Sicht. Und ich werde auf jeden Fall für mich jetzt diesen Bärenmarkt nutzen, diese Sammlung, nenne ich es immer, zu vervollständigen, die ich so auf meiner Liste habe. Und ja, bin da langfristig investiert. Wenn man sich's ansieht, die großen Player, wie wir vorher auch schon gesagt haben, sind komplett unbeeindruckt von diesen Marktgeschehnissen. Jetzt diese Woche, Rolex wird reinkommen in den Space, die haben sich alle Arten von Rechten gesichert.
Okay.
Ist nur eine Frage der Zeit, bis hier wirklich alle großen Player in diesem Space am Start sind, weil ich glaube, davon bin ich wirklich überzeugt, dass sich keine Company leisten kann, nicht an dieser neuen digitalen Ökonomie teilzuhaben.
Du hast ja jetzt auch gerade noch gesagt, hey, du nutzt den Bärenmarkt, um deine Sammlung eben noch zu vervollständigen. Einmal hast du gesagt, du möchtest hier vielleicht noch einen Proofpass holen. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, die fehlen dir noch in deiner Wallet? Chromie Squiggles, noch was?
Ja, Chromie Squiggles fehlt noch, Proofpass fehlt noch. Ich habe tatsächlich noch keine World of Woman, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich wollte halt immer eine wirkliche World of Woman haben, also eine OG World of Woman. Sonst ist es relativ vollständig. Bei den Doodles bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert. Die haben ja momentan komplett auch den Fokus der Masse verloren oder den Hype der Masse verloren. Bin ich gespannt, ob Pharrell als Brand Officer, wie sie es genannt haben, da wirklich was vorantreiben kann. Aber natürlich, wenn dann der Hype kommt, wie wir es kennen bei solchen Kollektionen, dann kommt er immer schnell und krass. Aber dann wären es eigentlich wirklich nur mehr diverse Kunst, die halt jetzt noch nicht wirklich gut leistbar ist.
Und ein CryptoPunk?
Ja, CryptoPunk, natürlich sowieso.
Das darf man nicht vergessen.
Da haben wir noch am Elbfest drüber gesprochen, da waren sie so bei 30 ETH, 34 ETH waren sie, glaube ich. Und ja, leider nicht zugeschlagen damals, aber wird jetzt natürlich auch wieder spannend.
Naja, vielleicht sehen wir da nochmal eine Chance, vielleicht in die Punks irgendwie reinzukommen. Da werden wir dann auf jeden Fall schauen. Ich meine, du bist ja, du warst jetzt in New York, du warst auf der VCon, du bist ja jetzt bald nochmal unterwegs. Wo bist denn du da genau?
Stimmt, genau, ja. Jetzt bin ich die nächsten zwei Wochen in Dubai, da werde ich mir auch Bedu anschauen. Die waren ja, darüber habt ihr auch schon mal in deinem Podcast gesprochen, als Company. Genau. Und danach bin ich in Miami auf der Metaverse Miami und der Art Basel in Miami. Das Coole ist halt, in Miami sind sehr viele NFT-Projekte auch beheimatet, unter anderem halt Yuga Labs. Und die werden da sehr, sehr coole Events machen. Und ich glaube, dass man da wirklich coole Leute treffen kann, weil ich glaube auch, dass es für das Mindset in der jetzigen Phase gerade gut ist. Du weißt ja selbst, wie es immer ist während den NFT-Events und wie es dann teilweise bei uns in Österreich, Deutschland ist, vom Mindset her auch. Das ist natürlich in den USA schon viel, viel weiter in den Köpfen der Leute, dieses Thema verbreitet.
Ja, und ist dann auf jeden Fall auch nochmal Balsam für die Seele, ja.
Ja, das tut so gut, das tut so gut. Dort ist auch wieder Moonbirds sind vertreten, Proof ist vertreten mit Events, Farok macht Events, also wirklich alle großen Namen dort wieder vertreten. Freue ich mich schon sehr drauf.
Du hast ja gerade gesagt, Miami Art Basel, also wie es ja der Name schon heißt, also Kunst, also das wird wahrscheinlich dann ein Kunst-Event sein oder ist es so ein bisschen wie die VCon, dass es dort Speaker gibt? Wie kann man sich so die Art Basel vorstellen?
Ja, also auch das ist aus meiner Sicht in Amerika schon weiter. Da ist es nicht mehr so krass getrennt zwischen physischer und digitaler Kunst, sondern auch die physischen Galerien befassen sich selbst immer mehr mit NFT-Kunst, mit NFT-Projekten. Und es wird eine Mischung einerseits aus so Side-Events, wieder wie man es aus New York kennt, von den großen Brands, die da alle vertreten sein werden. Und aber auch wieder mit Vorträgen vor Ort, mit Ausstellungen von physischer Kunst auch. Und natürlich allen Leuten und Projekten. Gary Vee wird auch da sein, den hoffe ich natürlich auch treffen zu können. Das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Ja, mega spannend. Du hältst ja auch ziemlich viel über Instagram fest oder verschiedene Plattformen. Willst du mal unseren Zuhörern sagen, wo sie dich finden können, wenn sie sagen, hey, komm, ich habe vielleicht auch noch die eine oder andere Frage an dich, Manu, oder hey, ich werde mir noch mehr NFT-Content reinziehen, weil du bist ja auch ein Content-Creator, also wo kann man dich da am besten verfolgen?
Genau, ja, schaut gerne vorbei auf unserer Seite nft.world.de auf Instagram oder bei mir selbst manuwagner.eth auf Instagram. Könnt uns alles an Fragen stellen. Wir teilen sehr gerne und sehr viel an Content. Versuchen wir wirklich immer up to date zu sein und wirklich das Thema in die Masse zu bringen. Das ist auch unsere große Mission.
Ja, top. Dann wie gesagt, Leute, schaut auf jeden Fall mal auf Instagram auf den Seiten vorbei. Also ich habe die Seiten auf jeden Fall auch abonniert und es ist auch schon eine riesen Instagram-Seite. Also da bin ich schon richtig neidisch, wie viele Follower ihr habt. Und ja, Manu, mittlerweile spricht für den Content auf jeden Fall.
Ja, also wir versuchen ja wirklich strengen Contentplan einzuhalten mit einem YouTube-Video zumindest in der Woche, 2-3 Reels in der Woche. Und das wird jetzt durchgezogen. Bis es die Masse erreicht.
Alles klar. Top. Dann nochmal vielen Dank, Manu, für deine Zeit hier. Ich werde natürlich alle Profile und Websites unten in die Shownotes notieren. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du eine schöne Zeit in Dubai und drüben in Amerika hast. Und ja, Manu, dann sehen wir uns auf jeden Fall allerspätestens auf der nächsten VCon.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, René, dich wiederzusehen und danke, dabei sein zu dürfen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Hört man natürlich gern. Also Manu, mach's gut. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.